Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. In der heutigen Folge Alltag teilen mit wollen Nina und ich mit dir darüber sprechen, was wir wirklich brauchen, wenn wir eine Diagnose erhalten, wenn wir Unsicherheiten mit unseren Kindern empfinden oder Herausforderungen im Alltag gegenüberstehen. Und vielleicht ist es manchmal nicht das, was im Außen sofort angeboten und einfach aussieht, sondern das, was sich in einem stetigen Prozess auch über das Unangenehme hinweg entwickeln muss. Viel Freude beim Zuhören, beim Reinfühlen und beim Verstehen. Hallo liebe Nina.
Hallo liebe Ini.
Ich finde es ja so schön, wie ich mich wie blöde freue, dass wir uns heute mal wieder sehen.
Geht mir genauso. Ja, es wurde ja Zeit, ne?
Es wurde wirklich Zeit. Du warst im Urlaub, bei uns ist ganz viel los, super viele Feiertage. Heute hast du Feiertag, ich nicht.
Ja.
Und wir nutzen die Zeit, um heute eine Folge Alltag teilen mit aufzunehmen. Und ich freue mich ganz sehr. Und wir nehmen die so ein bisschen auf, weil mir ist in letzter Zeit oft was aufgefallen. Und dann habe ich dir als meiner Freundin Nachrichten geschickt und habe gesagt, sag mal, merkst du das auch? Und du immer so, boah, ja. Und es hat so ein bisschen mit einem Erleben zu tun in unseren verschiedenen Bubblen, in denen wir unterwegs sind.
Mhm.
Und ich würde gerne heute mal mit dir anfangen in der pflegenden Elternbubble. Denn wenn ich mich zurückerinnere, als ich Tillmann auf die Welt gebracht habe und pflegende Mutter geworden bin und erstmal gemerkt habe, da ist nicht alles wie bei anderen Eltern, hatte ich natürlich Angst. Und du kannst gerne gleich mal erzählen, wie das bei euch war, aber ich erinnere mich vor allem noch an den Moment, wo der Arzt sagte, passen Sie auf, wir zählen jetzt mal nach, ob da irgendwo was doppelt ist bei den Genen. Und ich ihn dann sehr an die Wand stellen wollte, nach was wir denn da suchen, nach einer Trisomie. Dann hat er gesagt, wir gucken uns das wirklich in Ruhe an, was es ist. Fahren Sie jetzt erstmal nach Hause und tun Sie sich den Gefallen und googeln nicht. Hat so semi-gut funktioniert, würde ich sagen.
Das habe ich mir jetzt fast gedacht.
Wir haben natürlich gegoogelt und haben erstmal gemerkt, da gibt es eine ganze Welt, die wir gar nicht kennen. Ganz viele Trisomien und ganz viele Gendefekte, die uns gar nicht so bewusst waren. Und plötzlich war die Angst viel, viel größer. Und was wir brauchten, war das Gefühl von, das Leben entgleitet uns nicht. Und das haben wir uns gesucht, indem wir Orientierung finden wollten. Das haben wir online gemacht. Es gab auch von unseren Verwandten welche, die uns sofort Videos geschickt haben oder Dokumentationen über Menschen mit dem Down-Syndrom oder anderen Gendefekten, um uns so ein bisschen aufzuzeigen, hey, da ist ein schönes, lebendiges, uneingeschränktes Leben immer noch total möglich für euch. Und jetzt interessiert mich natürlich heute erstmal, bevor wir auf die Bubble zu sprechen kommen, wie das bei dir so war, als Miller mit der Diagnose da war und mit Frühchen da sein.
Ich muss gerade echt mal überlegen, weil ich immer wieder merke, dass mir teilweise so Bruchstücke wie so fehlen auch aus der Zeit.
Ja.
Was verständlich ist, weil es einfach alles viel zu viel war und das System kann eben nur einen Teil aufnehmen, so zumindest bewusst. Unbewusst ist natürlich alles gespeichert. Ich habe damals, also wir haben auch nicht gewusst, wie das überhaupt alles werden soll, weil wir sind quasi mit der Diagnose beidseitigen Hirnblutungen entlassen worden, aber keiner hat uns gesagt, was es für Auswirkungen hat. Also die haben einfach immer nur gesagt, das kann von bis gehen. Und mein Gedanke war damals, hoffentlich wird mein Kind an dieser Welt teilhaben können, irgendwie so, das war so sehr stark. Also wie geht mein Leben überhaupt weiter? Haben wir überhaupt noch ein Leben? So hat sich's eher angefühlt, so haben wir überhaupt noch einen Alltag, der in irgendeiner Art und Weise dem gleicht, wie wir ihn vorher hatten oder wie wir uns den gewünscht hätten.
Ja.
Und genau, für mich war schwierig dieses, dass man überhaupt gar keinen Anhaltspunkt bekommen hat, sondern da war einfach nur die Diagnose und es hat aber keiner was gesagt. Also kein Ansatz von, vielleicht wird sie sprechen können, vielleicht wird sie laufen können, gar nichts. Es war eigentlich eher immer sehr für mich negativ belastet.
Wahrscheinlich hätten sie es aber auch nicht gekonnt, ne? Es hätte keiner in die Glaskugel gucken können.
Genau. Heute ist mir das natürlich klar, weil heute kenne ich auch so das Ausmaß von dem, was eben alles sein kann und was auch nicht. Das ist mir heute natürlich bewusst. Damals habe ich natürlich irgendwas gesucht, woran ich mich klammern kann und hatte dann eine Freundin, deren Sohn sogar noch viel früher, nämlich in der 24. Woche auf die Welt gekommen ist Und der sich aber dann einfach richtig gut entwickelt hat, so. Ich sag's jetzt einfach mal so. Und das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben.
Ja.
Genau. Und mit dem Googlen.
Das heißt, es gab ein ganz reales Beispiel, wo du so gefühlt hingucken konntest.
Es gab ein reales Beispiel, genau. Mhm.
Mhm.
Und mit dem Googlen, ja klar, also ich meine, das hat man zu mir auch gesagt. Ich habe damals auch tatsächlich ein bisschen gegoogelt, aber nie sehr viel, muss ich sagen. Also ich habe mich da echt zurückgehalten, weil ich einfach zu viel Krasses gelesen habe.
Ja.
Und es nicht einsortieren konnte.
Ja, und das ist ja auch, so wie du gerade sagst, ne, so wie die Ärzte sich auf nichts versteifen konnten, was da kommen kann oder nicht, hätte auch Google da gar nicht konkret sein können. Du hättest dir ja die unfassbare Bandbreite von allem einfach reingezogen.
Und es war ja viel zu viel in Kombination, also frühgeboren plus eine Hirnblutung und. Also da kam ja so viel zusammen, dass selbst ich das gar nicht so ganz verstanden habe, was jetzt überhaupt im Endeffekt die Diagnose ist. Die steht da zwar auf dem Zettel, aber was bedeutet das jetzt so?
Ja.
Und das war schwierig und das ist heute teilweise immer noch so bei mir. Also man kann mich jetzt nicht alle Diagnosen direkt abfragen. Da bin ich irgendwie nicht so drin. Ich weiß natürlich das Grundlegende schon, aber es hat halt nicht so viel verändert, weißt du? Selbst wenn ich jetzt was gelesen hätte, hätte ich ja immer noch angezweifelt, dass es in diese gute Richtung gehen kann.
Wie hast du für dich gesorgt, Orientierung zu finden in diesem nebulösen und ziemlich weit gefassten Raum von ist alles bis nichts möglich?
Ich habe mich so ein bisschen abgeschottet, würde ich sagen.
Ja.
Ich würde sagen, das war meine Orientierung.
Ja.
Ich habe mich ganz sehr immer wieder daran orientiert, was jetzt gerade ist. Irgendwie habe ich das hingekriegt. Also natürlich nicht immer. Und es hatte auch damit zu tun, dann irgendwann zu verstehen, egal was ich da jetzt alles lesen werde, es wird halt nie zu 100% einfach auf mein Kind zutreffen, weil es ist ja nicht ein Schema F, was wir einfach überall drüber stülpen können. Irgendwie kam das nach einem Dreivierteljahr, Jahr oder so bin ich da gewesen. Ja, am Anfang war es natürlich alles nur absolut maximal überfordernd, weil ich überhaupt nicht wusste, wo geht die Reise hin. Und weil es ja dann auch direkt losging mit Therapien und Ärzten und hin und her. Aber die Orientierung haben mir die halt auch nicht geben können. Und im Außen gab es da wenig. Also wie gesagt, ich habe mich mit der einen Freundin dann ausgetauscht. Das hat mir einfach gut getan, mit meiner Hebamme. Das war wichtig für mich einfach. Die hat mich lange, lange begleitet, sogar zwei, weil das eine Familienhebammenpraxis sozusagen ist mit mehreren Generationen. Und da habe ich mir eigentlich Orientierung gesucht. Also mehr direkt bei Menschen.
Voll gut.
Mhm.
Voll gut auch, dass du so schnell, also ein Jahr ist einfach schnell, für dich gemerkt hast, wenn ich hier bin und drauf gucke, sehe ich das, was da ist und nicht das Schreckgespinst, was da sein könnte.
Mhm.
Und ich habe dir gerade zugehört und habe gemerkt, wir haben wieder eine interessante Ähnlichkeit an der Stelle. Weil wir haben zwar an diesem Tag, wo wir dann nach Hause geschickt wurden, gegoogelt, aber danach war es relativ schnell vorbei, weil wir gemerkt haben, das bringt uns hier gar nichts.
Mhm.
Also solange wir nicht wissen, was da am Ende von diesem Gentest rauskommt,
ja,
können wir uns jetzt super viele Dinge anlesen, auch über eine verfrühte Sterblichkeit unseres Kindes.
Hm.
Und damit wollen wir uns nicht konfrontieren. Das war eine klare Entscheidung. Wir wollen uns damit nicht konfrontieren, solange das noch nicht im Raum steht.
Ja.
Um nicht zu verpassen, auch so gut es geht, psychisch stabil am Bett unseres Kindes zu sitzen.
Ja, das ist ja genau das, was im Endeffekt gebraucht wird in diesem Moment.
Ja und was wir ja auch irgendwie brauchen. Ne? Und ich glaube, dass dann so eine Entwicklung eintritt. Als ich dir gerade zugehört habe, war mir das irgendwie sehr bewusst. Wir öffnen uns ja mit dem Heranwachsen unseres Kindes immer mehr Räumen. So, da kommen immer mehr Menschen an unser Kind ran, seien es Therapeuten. Die Idee von, wo geht's mal in eine Kindertagesstätte oder in einen Kindergarten, ne? Wie kann das aussehen? Und damit, glaube ich, passiert so ein neues Stadium, weil wir nämlich, zumindest für meinen Fall kann ich das sagen, es wäre spannend, gleich bei dir zu hören, wie das war. Dann erst kam so an mich ran, müsste ich hier mehr mit pflegenden Eltern unterwegs sein, an denen ich mich wirklich gut orientieren kann. Und ich kann dir nicht so richtig beantworten, weshalb ich das nicht hatte. Ich habe das nicht so sehr gemacht. Jetzt bin ich allerdings durch meinen Beruf heute natürlich viel, viel mehr damit in Berührung zu sehen, was da so an Content generiert wird, was da nach außen gegeben wird, welche Einblicke man teilt, welche Sorgen und Ängste man teilt. Und das hat mich alles damals nicht getroffen und ich merke gerade echt akut, wie dankbar ich dafür bin, dass ich damit nicht so im Kontakt war. Wie war das bei dir? Wann bist du mehr mit pflegenden Eltern in Kontakt gekommen und was hast du da vielleicht gesucht oder gefunden oder auch nicht gefunden? Was hättest du dort gebraucht?
Ich habe damals eine der Diagnosen tatsächlich mal gegoogelt auf Instagram.
Mhm.
Und eine periventrikuläre Leukomalazie. Heute kann ich sie flüssig aussprechen. Damals habe ich immer nur gedacht, was wollen die von mir? Also das habe ich eingegeben und habe eine Mama gefunden, mit der ich heute noch Kontakt habe. Sie wird uns auch zuhören. Ich schicke liebe Grüße raus. Und unsere Kinder haben einen sehr ähnlichen Start gehabt. Und mit ihr habe ich Kontakt aufgenommen. Und sie wohnt eine Stunde von hier entfernt.
Ah, was für ein Glücksfall.
Und wir haben seitdem Kontakt. Und noch eine Mama, die wird hier wahrscheinlich auch zuhören. Die wohnt auch nur eine Dreiviertelstunde von mir entfernt. Und wir haben auch bis heute noch Kontakt.
Wow.
Und diese beiden habe ich über Instagram quasi gefunden, so. Mit denen habe ich, wie gesagt, heute, wir sind, haben ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis auch und tauschen uns viel aus.
Ja.
Und das war's. Tatsächlich.
Das heißt, du hast eigentlich ganz gezielt gesucht.
Ja.
Das wurde bedient mit etwas, was auch für dich total greifbar war.
Ja.
Was hast du da gebraucht in dem Kontakt mit den beiden? Was war vielleicht so dein Wunsch, den du irgendwie hattest, unbewusst oder bewusst?
Also zum einen war es erstmal so dieses, okay, wir sind damit nicht alleine.
Ja.
Und dann eben auch Austausch von Möglichkeiten, die es gibt oder auch nicht gibt. Damals ging es dann halt auch noch um Therapie, Intensivtherapien und solche Geschichten. Und einfach, ja, ich glaube, es war einfach jemanden, der versteht, von was ich spreche. So.
Ja.
Wo ich nicht so viel erklären muss erstmal, sondern da war es einfach schon klar. Ich erzähle da und davon und es wird verstanden. Das war halt so dieser menschliche Austausch im Endeffekt. Natürlich habe ich auch ganz viel gesehen, wenn du dann ja mal so eintrittst in diese Bubble, da siehst du ja dann auf einmal, kriegst du ja unglaublich viel reingespielt. Ich habe ganz schnell gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut und dass ich auch nicht dran interessiert bin, alles von dem Leben anderer mitzubekommen tatsächlich. Weil ich gemerkt habe, ich übertrage davon zu viel auf mich und mein Kind.
Ja.
Also das habe ich halt einfach gemerkt und es geht mir bis heute so und habe da ganz schnell für mich Grenzen dann gezogen, was ich reinlasse und was nicht. Weil es mich einfach überrollt hat und ich dann auch gemerkt habe, das macht mich total, also es bringt mich ja total raus immer wieder. Ich kriege ja ständig wieder einen neuen Impuls und noch einen und noch einen und noch einen und konnte irgendwann gar nicht sortieren, was davon ist mir denn dienlich, was brauche ich denn überhaupt, was ist denn jetzt wirklich wichtig für mein Kind und für mich. Und deswegen habe ich da eigentlich, das mache ich auch bis heute tatsächlich, trotz dass ich mit pflegenden Eltern arbeite, halte ich den Rahmen so ein bisschen für mich gesteckt, was ich konsumiere, sage ich jetzt einfach mal, und wo ich mir Informationen hole und wo nicht.
Kann ich wahnsinnig gut verstehen. Und ich frage mich gerade, ob wir damit so ein bisschen so Einhörner sind in dieser Runde.
Könnte sein.
Weil ich schon die Erfahrung mache, dadurch, dass ich das so gut bei mir lassen konnte. Dadurch, dass ich so gut für uns gucken konnte, was braucht Tilly, was brauche ich, damit ich damit zurechtkomme. Und das ist mir nicht immer gelungen, ne? Kann ich auch gleich nochmal was zu erzählen. Aber dadurch, dass ich das gut konnte, hatte ich das Bedürfnis nicht danach, zum Beispiel mich WhatsApp-Gruppen groß anzuschließen oder Selbsthilfegruppen. Und zwar nicht, weil ich das innerlich total ablehne. Ich hatte das Bedürfnis nicht. Es gab nichts, was ich dort holen wollte. Außer vielleicht, ne, genau das, was du sagst, so, da versteht mich jemand. Da hat jemand die gleiche Sprache. Ich muss nicht alles erklären. Und es ist, man kommt sich nicht so fremd vor im eigenen Leben. So, ne? Das ist natürlich eine angenehme Sache. Ich habe nur schnell in solchen Gruppierungen halt auch gemerkt, es wurden Dinge an mich herangetragen, die nicht meiner Haltung, nicht meiner Handlungsweise entsprochen haben.
Ja.
Ne? Also nehmen wir mal nur, und du hast es eben angerissen, das Spielfeld fördern, Intensivtherapien. Und wir sind in unserer Familie damit einerseits wirklich von uns heraus relativ gelassen und glaube trotzdem, wir machen da einen guten Job. Das kann ich aber auch erst heute so sagen. Damals war es oft dann so, dass ich dachte, krass, ich mache überhaupt keinen guten Job.
Ja.
Also die fahren hier überall hin, die haben lauter Material zu Hause, das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich kriege mein Kind nicht so lange an den Tisch, um mit dem in der Art zu arbeiten. Ne, all das hat ganz viel Stress ausgelöst und ich habe dann erst gemerkt, so wie du das eben auch geschildert hast, dieses Merken von, ich hole mir hier was rein, was gar nicht mein Stress ist. Und das ist natürlich was, wo ich heute jetzt auch ganz anders drauf gucke, weil ich natürlich weiß, klar sind wir Resonanzwesen. Wir spüren in einem Beitrag, wo eine Mutter mir sagt, boah, das Fördern finde ich voll wichtig und das hilft total viel. Die hat sicherlich eine total positive Motivation darin. Die will aber auch, dass ihr Kind gut vorankommt. Ob dahinter eine Angst liegt, dahinter eine Freude am Lernen, das weiß ich alles nicht. Aber es wird auf eine Resonanz treffen bei mir in Lernbefürwortung und in Lernumfang. Und wenn das bei mir auf die Angst trifft von, ich mache nicht genug, oder mein Kind ist nicht weit genug, dann habe ich ein Problem, was eigentlich gar nicht meins war. Und das sehe ich halt hochgradig kritisch, mal ganz unabhängig davon, dass ich bis heute immer noch einen kritischen Bezug dazu habe, was ich für mich ganz subjektiv okay finde, wie viel Einblick ich in das Leben anderer bekomme.
Genau.
Mir ist es manchmal einfach zu viel.
Kann ich verstehen.
Also zu viel Detail auch. Weil ich immer so denke, und ich habe vor kurzem auch nochmal mehrere Reels zu dem Thema gesehen, auch eine Amerikanerin, die hat das ganz toll erklärt und ich fand das auch sehr authentisch zu dem Content, den sie so kreiert, den ich sehr gut angucken konnte, wo so gesagt wurde, hey, es geht nicht darum, dass ich die Persönlichkeitsrechte meines Kindes verletzen will und es ganz offensiv zeigen möchte, aber ich möchte eben schon auch zeigen, dass wir ein ganz normales Leben haben und dass das Freude macht, um vielleicht auch Mut zu machen für andere. Und das kann ich dahingehend verstehen, dass wir das ganz viel wiedergespiegelt haben, als wir noch mehr über Tillmann gezeigt haben.
Ja.
Hey, ihr habt ja ein ganz normales Leben, man sieht euch nicht ständig fördern. Hey, ihr habt voll viel Spaß, ihr macht ja sogar Ausflüge. Mhm. Dass sich das im Rahmen unserer Familienbildung total verändert hat, weil dann kamen die Zwillinge, dann kam das Schreikind, dann kam noch ein viertes Kind hinterher, alles sehr zügig. Und das hat dann irgendwann keiner mehr gesehen, weil ich auch gemerkt habe, da kam so viel Stress in unser Familiensystem, das wollte ich nicht nach außen geben.
Ja.
Natürlich hätte ich trotzdem noch die vielen guten Momente, die es einfach auch gab, zeigen können, dass unser Leben total normal ist und dass unser Kind mit Behinderung darin nicht das Problem ist oder zumindest nicht das Größte oder nicht das Alleinige, ja. Und trotzdem hätte es sich für mich nach Stress angefühlt, weil ich hätte zur Befriedigung des Bedürfnisses nach alles wird gut, eine Geschichte erzählt, die nicht in voller Gänze über mein Leben erzählt.
Genau. Ja. Ich weiß noch, ich habe zum Beispiel am Anfang auch ganz viel Content gemacht, weil ich ja damals schon Mütter begleitet habe. Und da war auch mehr Einblick auf jeden Fall so in unseren Alltag. Ich weiß noch, ich bin ja da immer stundenlang mit Miller im Tragtuch spazieren gegangen. Da gibt es unendlich viele Storys
von
mir.
Viele Videos und so. Ich weiß.
Wenn ich da zurückgucke, das ist der Wahnsinn. Das ist natürlich schon auch in Resonanz mit einigen gegangen, aber spannenderweise auch nicht so sehr mit pflegenden Eltern, sondern tatsächlich mit einfach Eltern, Menschen, die dann gesagt haben, ich finde es total gut, dass du uns einen Einblick da rein gibst in deine Lebensrealität, weil wir uns vieles gar nicht vorstellen können.
Ja.
Das, wo ich dann so dachte, ja, okay, das ist gut, weil ihr seht einfach, wie es halt auch anders geht, aber es heißt halt nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit von allem spreche, was super toll läuft oder von allem spreche, was irgendwie total schlecht ist und mich belastet. Also ich wollte das immer eigentlich neutral und realistisch halten, sagen wir es mal so.
Ja, verstehe
ich. Ohne diesen 24-Stunden-Einblick zu geben, was hier alles passiert.
Und ohne diesen Entertainment-Anspruch,
genau,
finde ich.
Genau, genau. Weil was mache ich denn damit? Ich bin ja die ganze Zeit im Außen. Ich möchte nicht
total
die ganze Zeit im Außen sein. Ich möchte hier in meinem realen Leben sein. So, das ist wichtig, ja. Und das passiert aber, wenn wir uns mit allem beschäftigen, was da so los ist und das alles anziehen, dann ziehen wir natürlich Positives, genauso aber auch wie diese negativen Geschichten rein. Und dann sitzt du im Endeffekt da und kannst es vielleicht gar nicht mehr sortieren. Was ist denn dir? Was ist euch? Also wie soll ich es jetzt gerade sagen? Also was gehört wirklich mir davon? Von all den Emotionen, die ich da irgendwie sehe, fühle. Ja, wir gehen ja immer in Kontakt. Was davon ist denn jetzt wirklich das, was mir gehört?
Was meins ist.
Und was ist das, was da draußen los ist? Und ja, es ist schwierig tatsächlich. Ich finde es schwierig. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir da immer wieder bei uns landen und ankommen. Dass wir uns da nicht so mitziehen lassen.
Wo du das gerade sagst, kommen wir natürlich dem Thema nahe, worüber wir uns in letzter Zeit oft auch austauschen. Und ich merke gerade, das hat so zwei Ebenen. Ich glaube, das eine ist, wenn wir unseren Alltag teilen und die nach draußen geben, dann ist natürlich die Öffnung für das Außen da, darauf auch Bezug zu nehmen, positiv wie negativ. Und das andere, was ist, ist, dass wir, wenn wir die Dinge aussprechen, wie es uns wirklich geht, das geben wir meist nicht so gern nach außen. Also ich empfinde es oft so, ich begleite so viele Eltern mittlerweile und es sitzen so viele bei mir, die melden sich jetzt nicht, weil die Behinderung ihres Kindes das Allerdramatischste ihres Lebens ist.
Nee.
Die melden sich, weil sie Stressoren darin empfinden, dass das Kind in Verweigerung verfällt, wofür sie sogar Verständnis aufbringen können, empfinden aber den Stress, weil um sie herum drei Leute stehen, von denen sie das Gefühl haben, die beobachten sie die ganze Zeit missgünstig oder abfällig oder abwertend. Und dann läuft der Zukunftsfilm los von, das machen die auch mit meinem Kind, wenn ich nicht mehr da bin. Ne? Und ich habe halt das Gefühl, es gibt bei vielen pflegenden Eltern, die sich im öffentlichen Raum zeigen, halt natürlich auch den Gedanken, hey, wir zeigen uns zum einen, um anderen Eltern Mut zu machen, zum anderen aber auch, um allen da draußen zu zeigen, wir haben kein beängstigendes, sondern ein schönes Leben. Und jetzt nehmen du und ich vermehrt in letzter Zeit wahr, dass in unserer Bubble und ich sage das jetzt so deutlich, wie ich das wahrnehme, damit gearbeitet wird, wie viel Hass von der Gesellschaft zurückkommen kann. Mhm. Und ich finde das erschreckend,
ja,
weil ich es nicht glauben kann. Und auch das sage ich ganz sehr aus meiner subjektiven Wahrnehmung und Erfahrung von 10 Jahren Mutterschaft mit einem Kind mit Behinderung und jetzt auch mit einem mit Neurodivergenz. Ich nehme den Hass so nicht wahr.
Ja, ich auch
nicht. Ich nehme Berührungsängste wahr. Mhm. Ich nehme Unverständnis wahr. Ich nehme wahr, dass unser politisches und Bildungssystem völlig an den Grenzen ist und ganz viel falsch läuft.
Ja.
Aber ich nehme den Hass gegenüber meines Kindes und der Entscheidung, es bekommen zu haben und im Leben zu begleiten, nicht wahr. Und ich frage mich dann einfach, ist diese Kommunikation im Außen, wenn ich da ganz wohlwollend hinschaue, halt der Versuch, wenn ich in einer Art provokativ nach außen gehe oder auch das Außen damit konfrontiere, dass es nicht inklusiv genug handhabt mit mir und mit meinem Kind, mhm, schaffe ich dadurch Dialog. Das könnte ja eine positive Absicht dessen sein.
Mhm. Aber ist es der Weg?
Aber ist es der Weg?
Mhm.
Und das weiß ich nicht.
Stößt nicht Konfrontation wieder auf Konfrontation? Kennen wir das eigentlich nicht aus dem ursprünglichen Menschsein?
Ja.
In all der Geschichte?
Total.
Konfrontation bringt also... Wie soll ich das sagen? Also ich nehme das so wahr wie du und mir geht es auch so. Ich kann nach 7 Jahren pflegender Mutterschaft nicht sagen, dass ich gegenüber meinem Kind Hass, Abwehr, Abneigung, Ausschluss oder so erfahren habe. Das kann ich nicht. Also es ist einfach nicht so. Ja, bei mir ist es nicht so. Und wie du das auch beschreibst, ich merke auch, natürlich gibt es vielleicht mal ein Verständigungsproblem, Realitäten, die auseinandergehen. Fragen, die nicht gestellt werden, die man aber mit einer Antwort dann schon vom Tisch hätte. Berührungsangst, Unsicherheit, das nehme ich schon wahr.
Aha. Unüberlegte, impulsive Aussagen nehme ich auch wahr.
Das nehme ich auch wahr, genau. Also ich nehme auch natürlich Sachen wahr, die ich nicht schön finde. Das ist gar keine Frage.
Ja.
Aber die nehme ich halt nicht nur in Bezug auf Miller wahr, sondern die nehme ich generell in meinem Leben wahr. Also die nehme ich auch für mich wahr oder also für mein Gegenüber. Und ich bin auch eine Person, die nicht ständig komplett reflektiert durchs Leben läuft und immer aufpasst, was sie sagt. Ich hau auch mal Sachen raus, die irgendwie anecken. Ja, so.
Das gibt's ja gar nicht.
Aha, stell dir vor. So, ich überlege, also ich bin selten jemand, der sich genau überlegt, was er sagt. Ja, so. Und ja, und auch ich habe sicherlich schon Fragen gestellt, wo ich danach dachte, war das jetzt so korrekt? War das jetzt politisch korrekt? War das so und so korrekt?
Mhm.
Mein Gott, wir sind halt Menschen. Das sehe ich dann immer wieder.
Mhm.
Und ich glaube schon, dass, und manchmal mache ich ja auch mal einen Post, der so ein bisschen anpiekst, möchte ich jetzt mal sagen.
Mhm. Ja.
Das mache ich auch schon mal gerne. Und ja, da steht schon der Wunsch hinten dran, irgendwie, ich glaube, es ist der Wunsch auch gesehen zu werden, in der Gesellschaft dabei zu sein, in der Mitte mit drin zu sein, kein Rand zu sein. Das ist schon da und der Wunsch nach Kommunikation auch. Und trotzdem stelle ich natürlich fest oder denke ich für mich, dass diese Art der Konfrontation das nicht lösen wird. Weil wir gar keinen Spielraum, weil es kommt, was kommt zurück? Es kommt natürlich von der anderen Seite entweder eine Abwehr, die machen dicht, oder eine direkte Gegenkonfrontation.
Mhm.
Aber was ich möchte, ist ja eigentlich ein Gespräch. Also ich möchte ja eigentlich, dass Menschen aufeinandertreffen und sagen, ich sehe dich und ich sehe mich und umgekehrt auch. Und wie kommen wir zusammen? Das ist ja eigentlich das, was ich mir wünsche von Menschsein, von Gesellschaft, von Miteinander.
Ja. Guck mal, und dann müssen wir nicht mal das Wort Inklusion in den Mund nehmen.
Nein, das müssen wir gar nicht. Nein, ich kann es auch manchmal schon gar nicht mehr hören, sage ich jetzt auch mal so, wie ich es denke. Aber ja.
Das Ding ist für mich so ein bisschen an dem, was du gerade sagst. In dem, dass ich das im Moment so vermehrt wahrnehme, dass da, und auch ich, für mich ist der Kontrast auch schwer auszuhalten. Mhm. Ne? Da sind niedliche Fotos von Kindern mit einer Behinderung, ne? Niedliche Videos und darauf werden krasse Hasskommentare gelegt. Das macht ganz viel mit mir.
Mhm.
Mit meinem Wertesystem kollidiert das.
Mhm.
Das darf jeder für sich selber entscheiden und auch ich darf für mich entscheiden, diesen Content konsumiere ich irgendwann nicht mehr.
Mhm.
Jetzt habe ich durch meine Arbeit, weil ich auch im öffentlichen Raum unterwegs bin und auch auf Instagram, halt immer mal wieder, dass ich damit in Berührung komme. Und ich frage mich halt immer, was hätte ich daraus gezogen, in dem Moment, wo du und ich entschieden haben, wir suchen mal explizit nach einer Person, die uns versteht, die unsere Lebensrealität kennt, wo wir nicht alles erklären müssen. So das, was wir eben gemerkt haben. Und ich würde in der heutigen Zeit anfangen zu suchen. Ich würde mich am liebsten unter der Decke verkriechen und heulen.
Ja, es wäre sehr hoffnungslos, würde sich das irgendwie wahrscheinlich anfühlen. Also sehr, super negativ belastet.
Es wird mich richtig erschrecken. Mhm. Das merke ich immer wieder. Es erschreckt mich. Mhm. Ich kann nicht sagen, es macht mir Angst. Ich merke, es macht mich oft wütend, weil ich es von meiner Realität realitätsfern empfinde. Mhm. Und es macht mich auch wütend, weil es fällt mir schwer, es über die Lippen zu bringen, aber ich habe das Gefühl, man spielt hier mit etwas.
Mhm.
Ja. Und das ist, und das ist ganz, ganz wild für mich, weil ich das ganz schlimm finde. Und jetzt muss man dazu sagen, ich komme aus dem Marketing, ne? Ich habe einen ganz anderen Blick auf solche Content-Schleifen.
Du weißt, wie es läuft.
Ich weiß, wie es läuft.
Ja.
Und das erschreckt mich halt massiv. Ja?
Ja.
Und auch diese Dienlichkeit von, heute wählen wir mal das Provokative und jetzt lade ich euch mal wieder in die niedliche Welt meiner Lebensrealität ein. Das macht mir akut zu schaffen und ich bin froh, für mich immer gewusst zu haben, dass das nicht mein Weg ist, weil ich hätte mich da drin entgegen aller meiner Prinzipien und Werte gestellt und hätte mich nicht wohl darin gefühlt.
Mhm.
Und ich wage auch wirklich zu bezweifeln, ich verstehe das, was du eben auch sagst. Ich habe auch sicherlich schon mal Postings geschrieben, wo ich sehr deutlich aufgezeigt habe, da haben Menschen im Kontakt mit Tilly zum Beispiel im ersten Moment nicht gut sich zu helfen gewusst. Es gibt zum Beispiel den Blogartikel.
Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, den Podcast,
ja?
Weißt du? Also das Voll. Ist ja auch gar nicht in Frage zu stellen.
Das ist gar nicht in Frage
Aber
zu stellen.
Aber das kann halt meiner Nichte genauso passieren. Und die hat keine Behinderung.
Total.
Weißt du? Also so als Beispiel.
Total.
Das ist halt, das ist Mensch. Ich glaube nicht, dass es ein Aushängeschild ist. Nur weil da ein Kind ist mit Behinderung, dass das dann von allen nicht gesehen wird, ausgeschlossen wird, das ist einfach nicht so in der Realität.
Ja, oder Nina, wir sind halt doch wieder das Einhorn.
Oder wir sind irgendwo anders.
Und wir verkennen hier gerade, wie schlecht, wie massiv schlecht es Deutschlands pflegenden Eltern im akuten, direkten Austausch mit ihrem Umfeld geht. Nicht in der Bubble von, es gibt da draußen böse Menschen. Das möchte ich gar nicht verneinen.
Nee, das verneint
also,
ja auch gar niemand.
Allein bei der politischen Wahlsituation kann ich dir sagen, ja, es gibt viele Menschen, die wahrscheinlich nicht meine Werte und Denkweise teilen.
Ich überlege schon immer, wo gehe ich mal
aber
hin.
Aber grundsätzlich...
Genau, also diese Sachen sind ja Fakt. Da müssen wir, das stellen wir auch gar nicht in Frage.
Da müssen
ne?
wir nicht drüber reden.
Nein, dass es auch nicht falsch rüberkommt. Genau.
Aber im 1:1-Kontakt, im 1:1-Kontakt mit unseren Kindern.
Ja.
Und das ist halt das, wo ich immer wieder denke... Wenn pflegende Eltern wirklich was brauchen, das Gefühl von, wir sitzen in einem Boot.
Mhm.
Und das merke ich immer wieder akut, ne, wenn wir Workshops zum Beispiel gestalten. Wir haben vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen hatten wir den Workshop zum Thema elterliche Resilienz. Das war eine kleine Gruppe, das heißt, die hatten auch viel Möglichkeit, über sich und ihr Leben zu berichten und ich konnte viel konkreten, individuellen Impuls geben, um irgendwie damit umzugehen. Und du hast so gemerkt, wie eine Erleichterung allein schon da war, weil jeder wusste, worum es hier geht.
Genau.
Sich nicht verstecken musste, es offen sagen konnte, wenn die Person selber Stress mit einem Schamempfinden hat, zum Beispiel in der Öffentlichkeit mit dem Kind mit Behinderung. Nicht, weil es sich für das Kind schämt, sondern weil es das Gefühl hat, die Last der Berührungsängste der anderen resultiert in Scham bei ihnen. So, ne? Und das ist ja das, womit ich auch viel mehr arbeite und du ja auch. Wir begleiten Mütter, wir begleiten Eltern, die im realen Alltag merken, ich bin dem emotional noch nicht gewachsen,
ja,
bei mir zu bleiben.
Genau. Und weißt du, was ich auch gerade denke? Was ist denn das, wenn wir natürlich das ja auch zu Teilen nachvollziehen können, dass da ganz viel Frustration ist und Angst und Wut und
absolut
Ungerechtigkeit und so. Das stellen wir ja, also nicht, dass es falsch rüberkommt, stellen wir gar nicht in Frage, dass da auch definitiv Dinge sind, die nicht richtig laufen und die Veränderung brauchen für uns als pflegende Eltern, für unsere Kinder, für alle, ja. Das ist ja schon so. Also da habe ich ja hier auch, allein wenn ich in meinen Schrank gucke, sehe die Akte mit Schriftverkehr, wo ich so denke, oh mein Gott, was da noch alles kommt, ja, so. Das nehme ich ja nicht weg. Was ich mich halt immer wieder frage, und das ist das, was du jetzt auch im Endeffekt sagst, wo kann ich denn bei mir anfangen? Ist es jetzt wirklich der Post, den ich da raushaue, der dann ganz viele Kommentare kriegt, oder ist es vielleicht bei meiner Nachbarin? Weißt du, wie ich meine? Also wie kann ich denn in direkten Menschenkontakt gehen? Oder ist es bei dem Telefonat, das ich führe, mit der Person von der Kreisverwaltung, die gerade über die Eingliederungshilfe meiner Tochter entscheiden soll? So. Also wo kann ich selbst beginnen in meinem Alltag und auch außerhalb dieser Bubble und außerhalb dieser Instagram-Welt Veränderungen einzuleiten oder einzuladen, sage ich es vielleicht mal eher so. Und wenn ich natürlich merke, ich brauche ein Gegenüber und wir brauchen alle ein Gegenüber, das ist so. Und das Gegenüber ist auch, also wir brauchen ein Gegenüber, was mit uns in Resonanz geht, wo wir andocken können. Und dann ist ja genau das, was du beschreibst, ein Workshop, ein Coaching, eine Begleitung. Genau das, wo wir uns ja auch wirklich aufgehoben fühlen können, wo wir gesehen werden, wo wir wissen, da ist der Ort. Und das kann ja auch wieder eine Art der Orientierung sein, was wir jetzt am Anfang hatten, zu verstehen, da ist jemand. Und das ist nicht die weite Welt, wo ich irgendwas raushau, meinen ganzen Frust ablade, sondern ich bin im Kontakt mit einem Menschen. So, ich glaube, das ist einfach super wichtig.
Guck mal, und da sind wir ja auch bei der anderen Bubble, in der du und ich unterwegs sind. Der von Begleitung, Coaching.
Ja.
Nervensystemen. Ich könnte jetzt viele Worte finden, an denen du und ich uns auch manchmal stoßen. Und ich habe dir heute im Vorfeld des Podcasts schon kurz was erzählt und ich mag es vielleicht kurz allen nochmal erzählen. Ich habe ein Posting wahrgenommen von jemandem, die, eine Influencerin, tut jetzt auch gar nichts zur Sache, die in den letzten 2 Jahren sich sehr, sehr viel in der Bubble der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität aufgehalten hat und jetzt für sich festgestellt hat, es hat mir nur in Teilen gut getan. Und zwar in den Teilen, in denen ich selbst bestimmt habe, wie viel davon in mich rein darf. Weil wenn es dann in so eine Regelhaftigkeit, in so ein System kommt von wir müssen ein positives Mindset haben und wir bearbeiten jedes Thema und wir gehen in jeden Schmerz rein und wir wollen heilen, dann kann es eben auch dazu führen, dass wir Dinge hervorholen. Und ich möchte jetzt, es geht hier nicht um die Küchentischpsychologie von jeder hat eine Leiche im Keller und wenn wir an der richtigen Tür rütteln, dann kommt das Gespenst hoch. Darum geht es jetzt hier gerade nicht, ne? Aber wir können eben Unbewusstes ganz schön in Bewegung bringen und das kann eben überwältigend sein, wenn das System es eigentlich gar nicht gebraucht hätte, wenn es gut damit leben konnte, dass es im Unbewussten war, wenn das einfach die klügste Entscheidung des inneren Systems war. Ne? Und ich habe das gesehen und habe so gedacht, ich glaube, das geht halt in alle Richtungen. Das geht in Form dieser Negativkommunikation über meine Lebensrealität als pflegende Mutter, in der ich in einer gewissen Art aufzeigend provozierend bin, ne? Dass ich da eben auch die Regelhaftigkeit habe von, es ist doch wichtig, dass alle das sehen. Und wo ich dann denke, ist es das wirklich? Ich glaube, Sichtbarkeit ist wichtig. Ich freue mich auch. Ich habe auch in der nächsten Zeit ganz tolle Podcast-Gäste noch eingeladen, mit denen ich ganz viel über das Thema Sichtbarkeit sprechen werde. Auf Theaterbühnen, in Büchern, ne? Aber diese Sichtbarkeit um den Preis von Konfrontation, was du eben gesagt hast, dem kann ich halt nicht ganz nachgehen, weil der Mehrwert davon, der erstreckt sich mir nicht. Der Mehrwert von, ich klopfe immer wieder gegen jede Tür, die ich finde, anstatt meine aufzumachen zu Hause und real zu gucken, wer davor steht. Ne? Und mich erinnert das immer ein bisschen auch daran, ich habe früher, als wir noch mehr geteilt haben aus dem Alltag, halt, wie ich eben sagte schon, ne, manchmal gab es Sachen, ich erinnere mich an den Blogbeitrag mit dem Schwimmkurs von Tilly. Ich glaube, darüber haben wir auch beide schon mal gesprochen. Da war eine Schwimmtrainerin, die wusste nicht so richtig, damit umzugehen. Und ich habe ihr dann, als ich das gemerkt habe, die Wahl gelassen. Du darfst es entscheiden. Traust du es dir zu? Und ich weiß, dass wenn du dich entscheidest, entscheidest du dich nicht gegen das behinderte Kind, sondern dafür, dass du nicht weißt, ob du die Kompetenzen und die Fähigkeiten dazu hast. Und das ist voll okay. Sie hat es letzten Endes gemacht und das war toll und die hat uns trotzdem nicht zum vollen Schwimmerfolg gebracht, aber sie hat so viel ausgeschöpft, wie ging. Und das war nur möglich, weil ich nicht nach Hause gegangen bin und einen Post verfasst habe und wir waren dort im Schwimmkurs, die hat das nicht verstanden. Da war einfach die stille Erwartung, dass mein Kind das macht wie jedes andere. Mein Kind ist ins Weinen und die Verweigerung gegangen. Am Ende sind wir traurig nach Hause gefahren. Wie hättet ihr reagiert? Und ich denke dann immer so, weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte. Hätte sich in der Situation wahrscheinlich entschieden, weil ich dann viel konkreter einschätzen kann, wie ist diese Schwimmtrainerin gewesen? Wie war mein eigenes Befinden?
Ja.
War da mein Stress mit im Raum, mich zu schämen oder überfordert zu sein? Hatte ich noch Chancen, selber mein Kind zu regulieren oder nicht? All das ist ja das, was wichtig ist, um eine Frage auf, wie hättet ihr reagiert, zu finden. Und wenn ich mir dann die Kommentare unter solchen Postings durchlese, ich habe damit in letzter Zeit sehr viel Zeit verbracht, dann weil ich das verstehen will.
Ja, okay, du willst es verstehen, ja.
Ich will das verstehen und das auch immer im Besten. Ich glaube, das ist halt auch, weißt du, das ist was, du kennst mich in meiner Arbeit im Emotionscoaching. Wenn wir mit Menschen arbeiten, die emotionalen Stress haben, gehen wir davon aus, dass der emotionale Stress ein unerfülltes Bedürfnis ist. Das heißt, eigentlich gibt es in dir eine positive Motivation, etwas für dich erzielen, von dem man das Innere glaubt, es ist gut.
Genau.
Und das ist das, was ich gerne in den Kommentaren sehen wollte, zu sehen, was ist der positive Antrieb dessen. Und ich erlebe aber nur die wenigsten Profile, die dann eben auch in den Kommentaren wirklich sich selber preisgeben. Wie haben Sie es denn am Ende des Tages geregelt? Sind Sie wirklich einfach rausgegangen, schweigend und geben aber den öffentlichen Post raus von, wie hättet ihr es getan? Gab es da noch eine Kommunikation? Gibt es da eine Haltung? Gibt es ein Wiedersehen dieses Prozesses? Wird der irgendwie weitergeführt? Mhm. Ja? Und das ist so das, wo ich denke, wenn wir uns heute fragen, was brauchen pflegende Eltern wirklich, dann brauchen wir das, was alle Menschen brauchen. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen eine Idee davon, wie es gelingen und wie es scheitern kann.
Genau. Ohne, dass wir irgendwelche Sachen übergestülpt bekommen, wie es zu funktionieren hat oder so. Weißt du, um nochmal den Bogen zu kriegen, was du vorher gesagt hast, mit dieser spirituellen Bubble.
Ja, und das auch nicht erwarten können von der Gesellschaft.
Genau, ja.
Und das ist ja auch immer wieder das, was ich ganz spannend finde, wenn Menschen zu uns in die Akademie finden und wir Dinge mit ihnen im Erstgespräch besprechen, ne? Kommt ganz oft so ein, boah, das hat so gut getan, das alles heute mal hier zu lassen, anzugucken und zu merken, wo ich wirklich hin will.
Ja, ja, weil es halt die Realität ist.
Total. Also kannst du dich erinnern, dass Menschen aus deinen Begleitungen rausgehen oder aus meinen und sagen, und gibst du mir jetzt bitte noch 3 konkrete Tipps, wie ich das hinkriege?
Nein, ich sage aber auch immer zuerst, es gibt bei mir keine konkreten Tipps. Also in jedem Erstgespräch kriegen erstmal alle gesagt, dass ich leider nicht den 10-Punkte-Plan einstecken habe.
Ja.
Und dass ich auch nicht tief in der Vergangenheit beginne, sondern dass ich meinen ersten Ansatz immer jetzt beginne, hier, in diesem Moment und in diesem Leben und mit all den Gefühlen, die jetzt da sind und dass wir da anfangen und dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, auch zurückzuschauen und auch mal nach vorne zu gucken, aber dass das meiste jetzt stattfindet. Also so bei mir halt ein großer Fokus, ne, wie ich gerne arbeite, weil ich glaube, das ist einfach halt die, ja, weil wir sind halt jetzt und mit dem, was da ist. Und da können wir ansetzen, ja. Wir können nicht ansetzen von vor 20 Jahren.
Und das finde ich auch so spannend, auch bei dem Vorbildgedanken. Na, es ist schon so, glaube ich, dass wenn wir googeln, dann wollen wir Infos darüber, wie es in der Zukunft wird. Wenn wir auf Instagram unterwegs sind, Dokumentationen schauen, dann wollen wir ein Gefühl dafür entwickeln, was das mit uns macht, so wenn wir das sehen. Ne? Und ich glaube halt einfach, dass wenn wir uns das immer bei Stellvertretern anschauen, das ist, kann total hilfreich sein. Ich nutze das auch im Coaching, ne? Wenn wir auf Identitätsebene was verändern bei Menschen.
Ja.
Kennst du von meiner Arbeit mit mir auch, ne? Dann empfehle ich dir manchmal ein bestimmtes Buch oder einen bestimmten Film und sag, lies es mal ganz erwartungsfrei und nimm die Hauptperson mal wahr. Was hat die mit deinem Thema zu tun? Und dann kann es einfach nochmal so ein Booster sein, anhand der Erfahrung zu merken, das will ich oder das will ich nicht. Aber die Entscheidungsgewalt sollte bei dir bleiben.
Genau.
Wenn ich aber halt dauerhaft bei Stellvertretern unterwegs bin, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass ich auch immer wieder feststelle, mein Leben läuft so nicht.
Ja.
Weißt du, dieses Stellvertreter-Syndrom, glaube ich, kann nicht dazu führen, dass wir wirklich das abdecken, was wir brauchen. Und damit würde ich heute auch gerne den Podcast so ein bisschen schließen. Was glaubst du, ist das, was wir wirklich brauchen, wenn wir Diagnosen erhalten, wenn wir an Grenzen unserer Ressourcen oder Kapazitäten stoßen oder auch merken, es geht bei unseren Kindern nicht richtig voran? Was brauchen wir da eigentlich?
Ich glaube, wir brauchen eine innere Stabilität und ein inneres Vertrauen in uns, ganz als Basis.
Und jetzt höre ich ganz viele Frauen.
Ich habe keine 10 Schritte.
Die das hören und sagen, und wie komme ich dahin?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Und jetzt haben wir wieder nicht diesen 10-Schritte-Plan. Das ist ja doof.
Das ist halt meine Antwort so. Das
ist ziemlich verkaufsschwach, was wir hier machen.
Ja, es tut mir leid.
Ja, und trotzdem, nee, alles gut. Ich bin da ja großer Fan von. Für mich ist es so, um vielleicht das Fragezeichen mal ein bisschen zu klären. Wir können zu innerem Vertrauen, wenn es eine Unsicherheit oder eine Angst gibt, ne, aus derer wir das brauchen, nur hinfinden, indem wir annehmen, dass die Angst und die Unsicherheit da sind. Wir können nicht nur übers Manifestieren, Journalen, dankbar sein. Und damit können wir super viel bewegen, ne? Auch erwiesenerweise, gibt es ganz viele tolle Studien zu. Aber wir können die Phase der Annahme nicht auslassen. Und Annahme bedeutet immer auch, das Unangenehme auszuhalten.
Und das alles mitzunehmen, auch so die, ja, also Annahme ist wahrscheinlich so das umfassende Wort. Ja, Annahmen, weil es geht halt kein Weg dran vorbei.
Es geht kein Weg dran vorbei. Und gleichzeitig denke ich gerade auch an deinem Beispiel mit deinen zwei Mama-Freundinnen, die du gefunden hast, und auch am Beispiel unserer Freundschaft oder vieler anderer pflegender Mamas, mit denen ich mich unterhalte. Wir brauchen Realität.
Ja.
Wir brauchen die echte Realität. Aha. Die Nachrichten, die mir am meisten bringen, sind die, wo du und ich uns Sprachnachrichten aufsprechen und sagen, ich komme gerade aus der Kita, ich komme gerade von einem Gespräch im Amt und so ist es gewesen. Und ne, und da geht es nicht nur darum, dass da wieder was schiefgelaufen ist und das System alles schlecht macht, sondern das kostet einfach Kraft, und das da sein lassen zu dürfen und dann gemeinsam zu besprechen, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich da jetzt nächstes Mal wieder hin, Ini?
Ja.
Ne, und da irgendwie was rauszufinden, das ist das, was ich am allermeisten brauche.
Ja. Das ist das, was ich meine mit dem wirklichen Gegenüber. Ein wirkliches ein Mensch als Gegenüber, mit dem wir uns da austauschen können, mit dem wir andocken können, wo wir das Gefühl haben, wir sind aufgehoben mit dem, was uns beschäftigt. Es wird nicht bewertet. Mhm. Wir kriegen vielleicht auch mal einen Impuls, aber wir haben eine Entscheidungskraft bei uns und kommen dadurch, weil guck mal, wenn ich dir was erzähle, selbst im Freundinnen-Chat sozusagen, und dann lässt du mir ja auch immer den Raum. Und dann kommt aber manchmal halt auch was du sagst, wo ich dann merke, ach ja, guck mal, jetzt darf ich meinen Blick, der verändert sich so automatisch, aber nicht, dass es von außen übergestülpt wurde, sondern allein, dass wir in dem Austausch waren. Das macht halt einfach so, so viel aus.
Ja, und ganz oft läuft es ja über Anekdoten.
Immer wieder.
Mhm. Du erzählst mir was und ich sag dir, hey, ich kenne es nicht eins zu eins, ich kenne das aus der und der Situation.
Genau, und das eröffnet ja einen neuen Raum.
Total, das eröffnet Perspektiven.
Ja, das eröffnet ja den Raum auch für neue Erfahrungen, also neue Erfahrungen zu machen. Die können wir nur dann machen, wenn wir neue Räume betreten, und die betreten wir durch Austausch, durch Kontakt.
Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, Nina, dann sind diese Freundinnen-Nachrichten auch immer davon geprägt, wir melden uns dann beieinander, weil wir uns nicht wie wir selber gefühlt haben in der Situation. Es gibt etwas daran, was nicht stimmig ist und wieder in Stimmigkeit geraten muss. Und dafür ist es eben auch super hilfreich, ja, dass man in diese Art von Austausch geht. Weil wir wissen, der andere kennt uns. Der weiß, dass wir nicht die pure Wut, Verzweiflung oder Angst sind. Und der darf uns daran liebevoll erinnern und sagen, boah, ich sehe das, dass das gerade echt akut über deine Grenzen geht. Aber das bist du doch nicht. Und wenn du dich jetzt mal kurz besinnst, wie bist du denn dann? Mhm. So, ich finde, das ist auch viel, was unseren Austausch oft ausmacht, dass man dadurch wieder zu sich selber findet. Genau. Und vielleicht ist das, was wir euch heute an der Folge am meisten mitgeben können. Mhm. Wenn ihr Orientierung sucht, Vertrauen braucht, das Gefühl habt, nicht zu wissen, wo ihr steht, dann sucht euch jemand, der euch zu euch zurückbringt. Und nicht woanders hin. Und ich danke dir für diese super schöne Folge und dass wir heute so schön darüber gesprochen haben. Ich wünsche allen, die zuhören, dass ihr daraus ganz viel für euch mitnehmen könnt, euch auch daran stoßen dürft, eure Meinung finden dürft darin. Und solltet ihr Räume besuchen wollen, wo ihr gleichgesinnte Menschen trefft, mit denen ihr euch ganz ehrlich begegnen dürft, dürft ihr uns gerne in der Akademie immer wieder finden. Wir freuen uns auf euch. Alles Liebe für euch.